ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Erläuterung. Jemand, der in Sri Krishnas hingebungsvollem Dienst tätig ist, lebt in einer direkten Beziehung mit dem höchsten Herrn. Es lässt sich also nicht bezweifeln, dass er sich von Anfang an auf der transzendentalen Ebene befindet. Ein Gottgeweihter lebt nicht auf der materiellen Ebene. Er lebt in Krishna. Der heilige Name des Herrn und der Herr selbst sind nicht voneinander verschieden. Wenn daher ein Gottgeweihter Hare Krishna chantet, tanzen Krishna und seine innere Energie auf der Zunge des Gottgeweihten. Wenn er Krishna Nahrung opfert, nimmt Krishna diese Speisen direkt an und der Gottgeweihte wird krishnaisiert, indem er die Überreste isst. Jemand, der sich nicht in solchem Dienst beschäftigt, kann nicht verstehen, wie dies möglich ist, obgleich es sich hierbei um einen Vorgang handelt, der in der Bhagavad Gita und in anderen vedischen Schriften empfohlen wird. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nivashesha Shunyavari Sagadade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vielleicht mehr als jemals zuvor hat sich in meinem Leben etwas verändert, was ich den beiden Müttern sagen möchte. Ich bin wesentlich zerbrechlicher, als ich aussehe, und ich würde mich freuen, wenn ihr euren Kindern sagt, dass, vielleicht kann ich ja selber, Mandali, irgendwie musst du die Zeit sinnvoll verbringen. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Man kann ja vielleicht schlafen, wenn man müde ist. Und dann, wenn die Vodis alle aufstehen, dann kannst du aktiv werden. Sowas. Hare Krishna. Also wenn ihr seht, dass eure Kinder sich absolut nicht wohlfühlen, ich glaube, dann ist es gut, wenn ihr euch um die Kinder dann kümmert. Gut, ich darf nochmal den Text sagen. Richte deinen Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige all deine Intelligenz mit mir. So wirst du ohne Zweifel immer in mir leben. In diesem Text der Bhagavad Gita wird vielleicht die letzte Freiheit des Lebewesens zum Ausdruck gebracht. Von all den Freiheiten, die wir als Lebewesen haben, gibt es eine, die, sagen wir mal, als die letztendliche oder als die ultimative Freiheit bezeichnet wird. Die Svatantra Ratna, sagt man auch dazu. Wie ihr alle jeden Tag erfahren könnt, bewegen wir uns zwischen zwei Kräften, zwei Energien. Der materiellen Energie und der Beeinflussung, womit ich jetzt meine, durch Bedeckung, Tamagun und Rajagun, dass man sich unwohl fühlt. Und auf der anderen Seite leben wir dann zwischen der anderen, der spirituellen Energie, der Chladini Shakti, der freudenbringenden Shakti, die voller Wissen ist. Im Jiva Dharma wird gesagt, dass wir wie ein Fisch in einem Fluss sind, der jederzeit wählen kann, ob er auf das linke oder auf das rechte Ufer hinschwimmt. So sind auch wir als Jiva Shakti jederzeit in der Lage, uns zu entscheiden zwischen der materiellen und auch der spirituellen Energie. Nun, diese Entscheidungsfreiheit, oder wie soll ich mich treffend ausdrücken, die Entscheidungsmöglichkeit, haben wir meistens verlernt. Wir gehen durch unser Leben hindurch, auch als Devotees auf unserem Projekt oder im Krishna-Bewusstsein, und folgen dabei mehr so ein bisschen der Kraft der Gewohnheit, könnte man sagen, dem Habit. Nicht? So wie wir gestern gelebt haben, leben wir meistens auch heute. Und wie wir heute leben, leben die meisten von uns auch morgens. Wir, sagen wir mal, nutzen die Freiheit, etwas ganz anderes zu machen, sehr selten. Die meisten von uns. Ich hatte bevor ich das Projekt verlassen hatte, eine kleine Vorlesung gegeben, die manche von euch gehört haben, wo ich gesagt hatte, dass die meisten von uns spirituell träge sind. Das ist eine Beschreibung, die im Bhagavatam gegeben wird und die ganz sicher auf mich zutrifft. Ich weiß nicht, ob ihr mit dieser Beschreibung etwas anfangen könnt. Und Trägheit ist der Zustand, wo ein Objekt in Ruhe verweilt. Ich habe in einer Vorlesungsreihe gelesen von Niranjana Maharaj, Vorlesung eines Schülers, der dort interessanterweise Isaac Newton zitierte, und er sagte, dieser Physiker sagte, Trägheit beschreibt einen Körper, der in Ruhe ist. Wenn jetzt dieser Körper oder dieses Objekt aus der Ruhe gebracht wird, wird er zunächst einmal Widerstand geben. Zum Beispiel diese Thermoskanne, die schon bis zum heiligen Berg Kailash gegangen ist. Also die war schon ganz schön aus der Trägheit rausgestellt. Wenn ich die bewegen will, dann muss ich jetzt erstmal eine Kraft aufbringen, um diese Thermoskanne aus dem Zustand der Trägheit herauszubringen. Oder den Tisch hier vorne. Der wird ein Widerstand, der ganz natürlich, sagen wir mal, sein Zustand in dieser Welt beschreibt, meinen Bemühungen entgegenstellen. So, wenn einer wirklich spirituellen Fortschritt machen will, wird ihm Sein Locus standi, das heißt seine Situation in der materiellen Welt, einen Widerstand in den Weg legen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf euer Leben beziehen könnt. Wenn man morgens früh aufstehen will, sagt der Body, nee. Wir rasten, das ist Goloka Dham. Wir sind in Goloka Dham, hier ist das die richtige, das ist Rastaman Vibration hier. Das ist, wie sich das hier gehört. Das ist ganz natürlich. Das ist nicht etwas, ich hoffe, dass ihr meiner Vorlesung nicht mit einem inneren Widerstand jetzt zuhört. Das ist nicht, dass ich hier Schuldgefühle erwecken will. Ich möchte einen Zustand beschreiben, der auf der physikalischen Ebene und ganz sicher auch auf der mentalen Ebene da ist. Psychologen haben herausgefunden, dass der Mensch gegen nichts so stark eingenommen ist, wie dagegen alte Gewohnheiten zu brechen. Nichts ist so schwierig für ihn, wie alte Gewohnheiten zu brechen. Und die Gewohnheit von den bedingten Seelen in der materiellen Welt ist von einem spirituellen Standpunkt aus gesehen ein Zustand der Trägheit, der spirituellen Trägheit. Gut, der heutige Mensch und auch heutige, dem widerstrebt das, als träge bezeichnet zu werden oder gar als untätig, denn tätig zu sein ist der Ethos unserer deutschen Gesellschaft. Das ist zum Beispiel nicht in Serbien so. Ich hatte das zu Schichtikata gesagt. Da lebt man sehr, sehr entspannt. Das ist nicht so wichtig wie in Deutschland, dass man tätig ist. Wenn man im Serbe sagt, du bist untätig, sagt er, ja, ich weiß zu leben. Wenn man das einem Deutschen sagt, dann ist der kulturell so, ich bin noch nicht faul und so gefordert. Deutschland. Schön von dir einen Abstand zu gewinnen. So, spirituell gesehen ist aber die Trägheit natürlich nicht so sehr in unserem Interesse. Denn es heißt ja, aus einem Traum aufzubrechen, dem materiellen Lebenstraum, der die bedingte Seele hält. Und so wie da dieser Wunsch da ist, aufzubrechen, oder sagen wir diese Bemühung, wird die materielle Welt oder die materielle Energie und auch die Gewohnheiten, die man hat, eine gewisse Resistenz heißt nicht das Wort, Resistance, ein Widerstand offerieren. Das ist ganz natürlich und das ist nicht etwas, worüber man, was man werten sollte. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. Das ist das Gesetz der Materie. Ein Devotee braucht also immer wieder, um aufzubrechen, einen gewissen Impuls, einen spirituellen Impuls und eine spirituelle Kraft. Und ich persönlich denke, dass für einen Devotee diese Entscheidung, möchte ich einen spirituellen Impuls aufnehmen oder möchte ich ohne diesen Impuls auskommen in meinem Leben, letztendlich seine ultimative Freiheit beschreibt. Wir haben zu jedem mal positiv ausgedrückt oder anders ausgedrückt, wir haben zu jedem Zeitpunkt als Tathasta Shakti die Möglichkeit, uns tatsächlich für den spirituellen Impuls zu entscheiden. Und es liegt dann an uns, besonders wenn wir in einer spirituellen Schulung sind, wie man es annimmt, wenn man in einer Hare Krishna Bewegung lebt. Das ist ja eine Schulung, so ist das jedenfalls gedacht. Dann ist es Kraft eines bestimmten Wissens und eines bestimmten Sadhanas möglich, sich tatsächlich immer wieder bewusst für diesen spirituellen Impuls zu entscheiden. Dieser spirituelle Impuls geht zunächst einmal von Personen aus, von den Devotees Krishnas, die in ihrem Herzen die spirituelle Kraft tragen und diese spirituelle Impulse tragen. Deswegen liegt es in unserer Spiritualität, es ist so wichtig, eine Gemeinschaft mit den Devotees zu pflegen, den Devotees zu dienen und so weiter. Weil in dieser Gemeinschaft tatsächlich dieser spirituelle Impuls geboren werden kann, nicht? Oder auftreten kann. Ich habe vor einiger Zeit einmal im Stavavali gelesen, wie Raghunath Goswami an dieses Thema spiritueller Impuls herangeht. Und mir ist ein Bild dabei gekommen. Wie ihr wisst, war ich einmal auf der Pilgerreise nach Muktinath und ich war in diesem tollen heiligen Kali-Gandaki-Tal, ganz alleine am Wandern. Und plötzlich sehe ich, also ich war ein bisschen müde, war so heiß und in der Ferne flimmerte das Flussbett und ab und an sah ich eine Shalagamshila, da sind ja diese Shalagamshilas aufblitzen, das war sehr spürt und plötzlich höre ich ein Galopp hinter mir und guck, spring gerade noch zur Seite, weil da ein Nomade auf einem tollen Hengst daher galoppiert kommt und mich überholt. Ich habe gedacht, also auf so einem Pferd würde ich jetzt gerne lesen, gerne jetzt auch sitzen. Ich wünsche, mein altes Island-Pony Max wäre jetzt da. Der Max war immer so schnell und so dienlich, wenn man irgendwo hin wollte. Und dann war das schon wieder weg. Und später dann, als ich in der Klausur lebte, jetzt auf dem Berge Tara, da habe ich im Stavavali ein Gebet von Raghunath Das Goswami gelesen. Er hat gesagt, möge mein Geist auf das Pferd von Rupa Goswamis Wunsch steigen, um im Galopp zum göttlichen Paar kommen. Hier betet also Raghunath Das Goswami um einen spirituellen Impuls. Er möchte gerne in dieses, die innere Haltung von Rupa Goswami hereinkommen, so fühlen, wie Rupa Goswami fühlt, und dann im Galopp zur spirituellen Ebene kommen. Ist das Bild klar? Ja? Ich möchte euch gerne diesen Weg vorschlagen, um den spirituellen Impuls in eurem Leben zu lesen. Manchmal ist es gut, sein Herz wie Wasser vor Gott zu schütten. Das heißt, ein bisschen tiefer in seinem Leben zu gehen. Und um das zu tun, hilft einem sehr, zum Beispiel die Werke von Bhaktivinoda Thakur zu lesen. Bhaktivinoda Thakur, da liest du diese Bücher und liest du diese Lieder. Und da ist ein Lied zum Beispiel so, mein lieber Geist, hast du das bedacht? Du kannst, wenn du dich läuterst, innerhalb von kurzer Zeit in Ekstase tanzen. Hast du das bedacht, mein lieber Geist? Und man liest das so, hast du das bedacht? Also in Ekstase tanzen, ich auf meine alten Tage, also ich bin noch steif. Und dann liest du, dann kommst du in diese glühende Hingabe herein vom Bhaktivinoda Thakur und erfährst plötzlich, wie hier eine Kraft auf dein Denken wirkt. Die Kraft einer erleuchteten Seele, die dein Denken den nötigen Anschub gibt, aus dem Zustand der Trägheit, der materiellen Bedecktheit aufzubrechen und einfach entfacht zu werden mit der Devotion und der Hingabe, die in diesen Liedern sind. Wenn ihr zum Beispiel zur Kartik-Zeit, wo ich im Suryakund gelebt habe, habe ich in so einer devotionalen Atmosphäre gelebt. Die Mönche, die meine Gastgeber waren, es waren nur drei Mönche, ganz liebenswerte Mönche. Unser Krishna Prabhu war auch dabei. Da war dieses Unikum Nyasi Maharaj da, der ist jeden Morgen so losgegangen und hat für uns das Frühstück zusammengebettelt, die Chapatis, und die haben wir dann gegessen. Super, super, kann ich noch einen haben? No more chapatis today, simple villagers, gibt Chapatis, dann haben wir wenig Chapatis gehabt. Ja, und die haben den ganzen Tag da gesessen zur Kartikzeit und haben nur die Lieder der Acharyas gesungen. Also manchmal haben die auch Wäsche gewaschen und gekocht und geschlafen und aber wenn sie diese ganzen körperlichen Aktivitäten getan haben, dann wurden die Lieder der Acharyas gesungen. Weil man weiß, wenn man in dieses Denken hineinkommt und das Pferd der Gesinnung der großen Acharyas besteigt, dann kann man erfahren, wie man plötzlich vorankommt in seinem spirituellen Leben. Bitte versucht es mal, man kann das ja mal, so diese Sharanagati-Gebete zum Beispiel zu lesen, wenn man sich, sagen wir mal, so ein bisschen träge mal wieder fühlt. Man scheint nicht aus dem Einfluss der Tamagun herauszukommen. Ihr werdet sehen, wie plötzlich in euer spirituelles Leben den Schwung eines stetigen Galoppes annimmt. Das fiel mir so auf, als ich diesen Schlucker von Raghunath Das Goswami las. Aber normalerweise und immer wieder geht dieser spirituelle Impuls von Devotees aus. Dieser Impuls, der uns hilft, unsere letztendliche Freiheit auszunutzen und wieder in Kontakt zu treten, oder sagen wir mal, verstärkt in Kontakt zu treten mit dieser spirituellen Energie, die ja immer parallel zu der materiellen Energie auf uns wartet und uns einlädt. Ich habe neulich ein total ekstatisches Beispiel gelesen, was ich heute gerne mit euch teilen möchte. Es ist eine schöne Geschichte von Janaka Maharaj. Wer von euch hat noch nicht von Janaka Maharaj gehört? You did not hear from Janaka Maharaj? Janaka Maharaj ist der Vater von Sita Devi und einer der 12 großen Autoritäten im spirituellen Leben. Er hat viele, sagen wir mal, in vielen Schriften und Puranas kommt er vor, wo er Belehrungen gibt, sehr schöne Belehrungen gibt. Als Janaka Maharaj den Körper aufgab, kam vor ihn eine göttliche Vimana mit kleinen Glöckchen. Und er wurde eingeladen, dieses göttliche Luftschiff zu besteigen, um zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Auf dem Wege aber kam es dazu, dass er irgendwie bei der Hölle vorbeifuhr. Genau wieso die Vimana diesen Kurs nimmt, ist er, glaube ich, in der Barmherzigkeit Gottes nur zu erklären. Und als er in der Hölle vorbeikam, ging von seinem Körper so ein wunderbarer Duft aus, dass die Bewohner, die also in höllischen Umständen waren, belebt wurden und eine Hoffnung verspürten. Und sie riefen laut aus: O Janaka, das kannst nur du sein. Bitte nimm dich unserer an. Wir leiden schrecklich aufgrund unserer vergangenen Missetaten. Und als Janaka dieses laute Rufen nach Barmherzigkeit hörte, lenkte er sein Vimana in Richtung höllische Planeten. Und lauter wurde das Rufen: Janaka, helf uns! Sodass Janaka den Entschluss fasste, von seinem Vimana herunterzusteigen, und sagte: Wenn der Wind, der meinen Körper berührt, diesen Menschen Erleichterung verschafft, dann will ich nicht in die spirituelle Welt. Ich will weiter diesen Menschen dienen. Und so ging er zum Tor der höllischen Planeten und ließ sich dort nieder. So nach einiger Zeit kam Yamaraj heraus und sagte, O Sarva Dharma Shiromani. Wir haben hier ein Gora Shiromani. Shiromani heißt Juwel, wenn ich richtig liege. Sarva Dharma Shiromani heißt, O Juwel vom Dharma. Was machst du denn hier? Dieser Ort ist für Sünder bestimmt. Janaka sagte, und für Menschen, die anderen Gutes wollen. Ich bleibe hier. Sagt Yamaraj, was willst du hier machen? Ich will warten, dass diese Leute befreit werden und dann werde ich weiter nach Vaikuntha gehen. Yamaraj sagte, es ist gut, dass du so gnädig bist, aber ich lese euch mal vor. Hier ist jemand, der hatte Sex mit der Freund seiner Frau, die zu ihm kam, weil sie ihm vertraute und er hat sie dann genommen und für seine Zwecke missbraucht. Ich will den erstmal hier für 1000 Jahre rösten und dann wird er als Schwein geboren werden. Dann kriegt er irgendwann die Geburt eines Menschen, aber wird ein Eunuch sein. Und dann ging er durch all diese Leute, die er da hatte, hindurch. Und sagte er über den anderen. Und hier sitzt einer, so eine schamlose Person, der laut andere kritisierte. Und dieser hier hat mit großem Interesse all den Kritik zugehört, was er über andere hörte. Die müssen hier reformiert werden. Nachdem Janaka das hörte, kam Wasser in seine Augen und sagte, gibt es aber nicht eine Möglichkeit, für die befreit zu werden? Ich will irgendwas für die tun. Ich gehe hier nicht vorher weg. Yamaraj sagte, diese Vaishnavas. Weißt du, dass die niemals den Herrn verehrt haben? Der Janaka sagte, es ist mir egal. Sage mir, du bist auch ein Mahajan, was ich für sie tun kann. Daraufhin dachte Yamaraj nach und sagte, gut, kannst du dich an den einen Morgen erinnern, wo du deinen Herrn Lord Rama verehrt hast? Weißt du noch, wie an diesem Morgen Rama in deiner Meditation vor dir gegenwärtig wurde? Und weißt du noch, wie du voller Liebe zweimal gesagt hast, Rama, Rama, und dann bewusstlos vor Liebe zu Boden sangst, gib ihnen die Frucht dieser total spirituellen Tätigkeit, gib ihnen die Frucht dieser heiligen Namen, dann werden die befreit. Das mache ich sofort. Das will ich nicht für mich haben. Ich habe so und so nur für Rama getan. Das ist ja Bhakti, man denkt da nicht an seinen Gewinn. So wie er das gesagt hatte, wurden diese Personen sofort befreit von ihrem Leiden und erreichten hellglänzende Körper und machten sich dann mit König Janaka auf in Richtung Vaikuntha. Das ist eines der ganz vielen Narrations, Erzählungen, aus denen hervorgeht, wie dieser Impuls, der uns hilft, in unserem spirituellen Leben Fortschritt zu machen, immer von großen Devotees kommt. Ich möchte euch unbedingt bitten, in eurem spirituellen Leben, sagen wir mal, diesen wach zu werden für diese Impulse. Und ein sehr einfacher Weg und sehr schneller Weg, den ihr ja mal ausprobieren könnt, ist einfach euch die Liederbücher einer großen Seele wie Bhaktivinoda Thakur zu nehmen, die nichts anderes sind als, sagen wir mal, spirituelle Guidebooks, die uns helfen, auf das Pferd der Hingabe zu steigen und im schnellen Galopp auf die spirituelle Ebene zu gelangen. Ich möchte euch einfach mal bitten, das zu machen. Ich habe eine sehr, sehr schwere Zeit hinter mir, wo ich zum Teil mich nur sehr mühsam noch bewegen konnte und unter großen Schmerzen. Aber ich muss sagen, mir ging das super, weil ich hatte die Lieder Bhaktivinodakurs da, die ich immer wieder gesungen habe. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es sehr schwierig, auch die Runden zu chanten. Ich brauchte für jede Runde dreimal so lang, weil es einfach sehr schmerzhaft alles war. Aber das war mir völlig egal. Ich habe ja, mein Geist hatte ein Pferd bestiegen und mit diesem Pferd die spirituelle Energie kontaktiert. Das ist ein Weg, den ich euch wirklich empfehlen möchte. Denn es ist einfach sehr, sehr schwierig für jemanden, der in sich den Widerstand einer bedingten Seele spürt. Ein Widerstand, der aus Gewohnheit geboren ist, sich wirklich der spirituellen Ebene zuzuwenden. Und mit spiritueller Ebene meine ich nicht unser Konzept davon, unsere Auffassung davon, sondern ich meine das, was transzendental zu unserem Gehirn und unseren Wünschen und unserer Interpretation besteht, nämlich etwas, was nicht menschengemacht ist. Das ist ein sehr, sehr schöner Impuls, der von Devotees kommt. Und ich denke, ohne diesen Impuls ist es nicht möglich für uns in unserem spirituellen Leben wirklich diesen Widerstand. Und ich meine damit nicht den bewusst und aus unedlen Motiven offerierten Widerstand. Ich meine damit den ganz natürlichen Zustand der Trägheit, der spirituellen Trägheit, der unseren Zustand in der materiellen Welt wohl am besten beschreibt. Für Krishna ist es möglich, das ist jetzt ein zweiter Punkt, uns zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben von der materiellen auf die spirituellen Ebene zu bringen. Ich habe vor ein paar Tagen, ich habe hier so ein neues Buch, was ich gerne mit euch teilen möchte. Sharata Darshini, liest Sharata Darshini. Das sind die Kommentare von Vishwanath Chakravarti Thakur zum 10. Kanto des Srimad Bhagavatams. Diese Kommentare, sagen wir mal, fächern das Krishna-Lila auf, sodass es plötzlich Form und Bewegung nimmt vor dem inneren Auge des Lesenden. Da wird beschrieben, wie Krishna sich in Bewegung setzte, nachdem ein großer Devoti Fürbitte geleistet hat, sagt man in Deutsch, für einen anderen Devoti. Als Krishna seine Lehrzeit bei Sandipani Muni beendet hatte, Sandipani Muni war sein Lehrer, der aus Kashi kam, aber sich in Avanti niederließ und dort Krishna und Balaram unterrichtete. Zu der Zeit hatten Krishna und Balaram sich die Haare geschäft, weil sie das Gelübde des Brahmacharyas auf sich genommen hatten. Und sie haben dort für 64 Tage gelernt. Jeden Tag haben sie eines der 64 Künste erlernt und dann beherrscht. Und nachdem ihre Lehrzeit einem Ende gekommen war, fragten sie Sandipani Muni, was für eine Guru Dakshin können wir dir geben? Was können wir dir anbieten? Und Sandipani Muni sagt, ihr seid sehr besondere Schüler. Ich bin schon so glücklich, dass ich solche Schüler haben kann. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, ist mein Wunsch, dass ihr meinen Sohn vom Tode zurückbringt. Der hat dort im Mahashiva Chetra gebadet, das ist Prabhasha Chetra, ein Ort, wo jetzt ein großer Shiva-Tempel steht, wo Lord Shiva gegenwärtig ist. Ein Jyotirlinga, ein selbstmanifestierter Linga ist da. Und da hat er gebadet und dann ist er im Ozean untergegangen und das ist, was ich über seinen Verbleib weiß. So Krishna und Balaram fuhren dann mit einer goldenen Kutsche zum Ozean hin. Als sie dort ankamen, kam der Ozeangott und sagte, wie kann ich dir dienen? Und Krishna sagte, der Sohn meines Lehrers ist hier von dir verschlungen worden. Der Ozean sagte, das ist nicht richtig, war nicht ich, sondern in mir bewegt sich ein Dämon namens Panchajanya. Der hat ihn gestohlen. Daraufhin tauchte Krishna in den Ozean herunter und sah dort den Panchajanya und tötete ihn. In Panchajanyas Magen, so sagt die Skanda Purana, lag das Muschelhorn des Herrn, was auf diese Weise von der spirituellen Welt in die materielle gekommen war, um Krishna zu dienen. Das brauchte er nämlich bald. Krishna wusste das und nahm dieses Muschelhorn, sein ewiges Muschelhorn, mit und ging dann, nachdem er sah, dass der Dämon auch nicht den Sohn hatte, nach Samyamani, der geliebten Hauptstadt von Yamaraj, dem Todesgott. Und als er in Samyamani angekommen war, blies er ganz laut in sein Muschelhorn Panchajanya. Wisst ihr, was in dem Augenblick geschah? Die ganze Hölle wurde umstrukturiert von diesem glücksverheißenden Sound. Blast in Muschelhörner, kann man nur sagen. Hier wird gesagt, im Skanda Purana, in der Hölle, die als Asipatravana bekannt war, verloren die Bäume ihre schwerterähnlichen Blätter. Und der Hölle namens Rorava, wo also die ganzen Ruru herumliefen. Sind also diese schlimmen monsterähnlichen Tiere, die ihr da in den Animationen der Filme seht. Nicht? Die verschwanden alle, die Tiere. Und sämtliches Kochen wurde in Kumbhipaka eingestellt. Das war Krishnas Muschelhorn. Also alles wurde umstrukturiert. Und Krishna sagte dann zu Yamaraj, ich weiß, dass jeder sein Karma bekommt. Aber Yamaraj, setz dich mal jetzt über das Karma von diesem Sohn hinweg, von meinem spirituellen Meister, und gehorche einfach meiner Anweisung. Bringe den Jungen ohne Verzug zu mir. Wir wollen jetzt mal, das Karma zählt jetzt mal nicht. Ich habe das jetzt aufgehoben. Und Yamaraj sagte, gerne, und holte den Sohn und gab den Sohn zu Krishna. Und als Krishna ihn annahm, nahm er ihn in seiner gleichen Form, die Form war noch intakt, zurück zu Sandipani Muni und gab ihn zurück. Worauf es mir hier drauf ankommt, ist ein Bild euch zu geben. Das Bild, das ihr bitte betrachten möchtet, ist, dass Krishna sich zu jedem Zeitpunkt über das Karma, was ein Devotee in seinem spirituellen Leben noch auszutragen hat, hinwegsetzen kann. Und dem, wenn Krishna das für sinnvoll erhält, dem Devotee helfen kann. Wir haben heute einen Gang, eine Reise in die Vergangenheit angenommen, angetreten zu einem sehr lebenswerten Rechtsanwalt, der uns in einer verzwickten Rechtsangelegenheit helfen kann und versucht zu helfen. Eine Rechtsangelegenheit, die sicherlich viel mit unserem, auch mit dem Karma von uns, auch von mir, zu tun hat, wo man aufgrund eines bestimmten Wissens auf eine bestimmte Art und Weise gehandelt hat und dabei wichtige Schritte unter Umständen übersehen hat. Jeder von uns hat ein Karma ausstehen, Aber Krishna kann auf sein Muschelhorn blasen und uns von leidvollen Umständen befreien. Ich habe das so gespürt auf dem Berge Tara, wo ich als schwer karmisch Verletzter hinkam und Krishnas Barmherzigkeit da spüren konnte. Auch jetzt weiß ich noch, ich muss aufpassen in meinem Leben, aber Krishnas Kraft ist gleichzeitig da, während das Karma gleichzeitig auch noch wirkt. So ist es sehr wichtig für einen Menschen, dass er weiß, dass es möglich ist, mit spirituellen Mitteln oder mit spiritueller Barmherzigkeit ausgestattet, zu kämpfen gegen das Karma, zu kämpfen gegen die einzwängenden und einengenden Gesetze der materiellen Natur, die uns immer wieder zur Trägheit und zum Zuruhen kommen in unserem spirituellen Fortschritt hinbringen. Krishna kann das immer wieder machen, aber es ist ein Impuls nötig dazu. Ein Impuls, den wir aufnehmen, ein spiritueller Impuls, für den wir uns öffnen, weit öffnen, das heißt auch das Herz öffnen dafür, sodass wir durch diesen spirituellen Impuls getragen werden können auf die lichte spirituelle Ebene, die Ebene voller Inspiration und Barmherzigkeit, nicht die Ebene der Gerechtigkeit. Nach der Gerechtigkeit sind, weiß ich zum Beispiel, habe ich keine Chance, weil ich eine bedingte Seele bin, die viele Fehler gemacht hat und so weiter. Aber nach dem Gesetz der Barmherzigkeit, einem Gesetz, das Krishna walten lässt bei seinen Devotees, da ist eine Möglichkeit. Genauso wie Krishna hier dem Yamaraj sagte, der Sohn meines spirituellen Meisters wurde hier zurecht hingebracht. Das ist mir klar, sagt Krishna. Suffering the bondage of his past activity. Er hat die Fessel zu ertragen, die aufgrund seiner Vergangenheit kommt. Ne? Also seine vergangenen Aktivität kommt. Aber, O great King Yamaraj, jetzt folge meinem Order, obey my command und bringe diesen Jungen zu mir ohne Verzug. Vishwanath Chakravarti Thakur erläutert das so. Krishna sagte, obwohl in den meisten Fällen eine Person die Auswirkungen seiner vergangenen Taten erleiden muss, nija karma nibandhanam parapta, solltest du doch den Sohn meines Gurus zurückbringen. Und Krishna sagte zu Yamaraj, du machst da keinen Fehler, wenn du die Priorität jetzt meiner Anordnung gibst und nicht dem Gesetz, das sonst gilt. Du bist völlig richtig, das ist schon okay. Krishna kann das so sagen, nicht? Setz dich über das universale Gesetz hinweg, Yamaraj. Der muss jetzt nicht bestraft werden. Ich finde das unglaublich ermutigend, von diesem alles übertreffenden Mercy des Herrn zu hören. So, Hare Krishna. Der Hauptaussage, ich habe jetzt zweimal das Wort Hölle gebraucht, also das Bild Hölle gebraucht. Es ging mir nicht um Hölle und bitte geht nicht aus der Vorlesung heraus und sagt, wir haben was über die Hölle gehört heute. Das war nicht das Thema. Es ging mir heute darum, dass es für uns möglich ist, sagen wir mal, durch den richtigen Entschied, für die Entscheidung, uns zu öffnen für einen spirituellen Impuls. Dieser spirituelle Impuls, so ging es mir weiter, geht von Devotees aus Und dieser spirituelle Impuls, der von Devotees ausgeht, kann Krishna dazu bewegen, oder bewegt Krishna meistens dazu, sich über die Gesetze, das Gesetz des Karmas hinwegzusetzen. Hare Krishna. So, Hari Bol. Es ging heute nicht über die höllischen Planeten. Es waren nur zwei Bilder. Ja, jetzt bin ich fertig. Ich bin erstmal, also habe erstmal fertig geredet, meine Punkte. Möchtet ihr noch irgendetwas Ermutigendes fragen? Ich habe Thorsten zuerst gesehen und dann Ram Gopal. Thorsten schreibt, ob diese Entscheidung, will ich in die materielle oder in die spirituelle Welt, irgendwann so abgelöst, dass es nicht mehr diese Frage gibt. Im Madhurya Kadambini wird diese Frage sehr, sehr schön beantwortet, indem die allmähliche Läuterung der Seele beschrieben wird, die auf ihrem spirituellen Weg voranschreitet. Und da gibt es eine Stufe, die nennt sich Ruchi. Auf dieser Stufe ist der Geist sehr angezogen zu der Ausübung der Krishna-bewussten Tätigkeiten. Man hat noch nicht so viel Taste an Radha und Krishna, aber man liebt das Chanten zum Beispiel sehr. Und man liebt die Prozesse des hingebungsvollen Dienstes sehr. Dann kommt die nächste Stufe, Ashakti. Dort ist man so angehaftet an Radha und Krishna, nicht? An das göttliche Paar und ihre Lilas, dass der Devotee so überwältigt ist von dieser Anziehung, dass er auf die nächste Stufe kommt, wo seine Sinne schon anfangen, überwältigt zu werden von Krishnas fünf Pfeilen. Krishna trägt fünf Pfeile, seine wunderschöne Form. Ein anderer Pfeil ist der Duft, der von seinem transzendentalen Körper ausgeht. Ein anderer Pfeil ist seine lieblichen Worte und das Rascheln seines Dhotis, wenn er auf den Waldfaden durch die Haine von Vrindavan geht. Das kann der Devotee schon wahrnehmen. Und diese Pfeile werden ihm eine süße Verwundung zugeben. Das ist jetzt ein Wort, was nicht spirituelle Menschen erstmal aufregt. Das ist gewollt. Man muss ein bisschen bewegen im Herzen. Er wird so angezogen dazu. Aber es heißt schon, auf der Vorstufe von Ashakti weiß der Devotee nicht, wie es bei ihm geht, dass sein Geist immer zu Krishna gezogen wird. Sieh mal, wir auf den Vorstufen wissen nicht, wie wir immer wieder im Maya sind. Kennt ihr das? Man fühlt sich wohl und plötzlich ist man wieder so ein bisschen schräg. So ein bisschen ist in den Schatten so gekommen, irgendwie. Kennt ihr das? Aber wie konnte das denn jetzt passieren? Mir ging es doch so gut neulich noch. Und ich habe doch, und jetzt gucke ich alles so kritisch an und jetzt stimmt alles überhaupt nicht mehr für mich und so. Und genauso wenig können wir dann ja merken, plötzlich kommen wir wie so ein Trunkener, der nicht Herr ist über seine Bewegung, so ein bisschen in die Spirit, man wacht so auf und die Deutschen sagen, dass er, ja, der ist eben mit dem linken Fuß aus dem Bett und der andere Mal ist man mit dem rechten Fuß aus dem Bett. Das ist aber, ja, deutscher Volksmund, das hat sicherlich seinen Wert, diese Formulierung, aber im spirituellen Leben muss man da noch ein bisschen tiefer gucken. Ja, wir können das nicht verstehen. Wieso bin ich jetzt einmal so und einmal so? So, auf dieser einen Ebene, die normalen Devotees sind so, dass sie merken, sie sind auf der spirituellen Ebene Und dann können sie nicht verstehen, wie sie plötzlich auf der materiellen Ebene sind. Das geht vielen Pilgern so. Man weiß schon, ich komme jetzt zurück nach Deutschland. In Mayapur habe ich nur Radhe, also wie gesagt, Gora, Gora, Gora oder Nityananda, im Radhakund war ich so und so nur in anderen Dimensionen. Und dann erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. Und dann merkt man schon wieder, der Erstrang kommt unglaublich durch und die Figur verändert sich dementsprechend schon wieder. Und oh, jetzt will mein Geist Unterhaltung haben, ich habe es gewusst. Und man kämpft dann dagegen noch für eine Woche und dann ist man schon wieder, gibt dem nach und so. Man kann das nicht genau feststellen, was jetzt passiert, wie die materielle Energie. Die meisten, die alten Devotees, haben so eine Theorie, das zu rationalisieren und das alles gut und heilig, aber das kann man auch machen, aber nicht. Das ist einfach, warum sagt man es nicht? Die materielle Energie, die da kommt. So, auf der spirituellen Stufe, Thorsten, weißt du nicht, irgendein Thema ist da und schupp, bist du schon wieder bei Krishna mit deinen Gedanken. Du weißt nicht, wie dir passiert. Ich weiß noch, Bhakti Charu Maharaj hat das immer in einem Beispiel erzählt, als er nach Heidelberg kam, das habe ich nie vergessen. Da hat er erzählt, irgendein Schlucker hat er erzählt, von einem, ein Devotee sieht eine tote Kuh und fängt vor Ekstase an zu tanzen. Ein anderer sagt jetzt, warum tanzt du? Ja, guck doch mal, das ist eine Kuh. Ja, sagt er, das aber nicht, also ich finde das höchst unglücksverheißend. Ich komme da nicht aufs Tanzen. Nein, du verstehst nicht. Die Kuh ist ja eines natürlichen Todes jetzt gestorben. Jetzt kann man ihr und dann lacht er schon vor Begeisterung und tanzt und jubelt. Und was ist denn jetzt los? Sag doch, sagte. Na, man kann jetzt ihre Haut nehmen und daraus einen Bedanka machen. Der sofort, alles was der sieht, der Devotee, schlupp, verbindet er schon mit Krishna. Übrigens, das ist Realität. Da brauchen wir nicht drüber zu lächeln und zu denken, der ist ein bisschen bekloppt, der Devotee, dass er das so macht, der ist ein bisschen naiv. Alles ist mit Krishna verbunden. Alles geht mit Krishna aus. Nicht Krishna in allen zu sehen, das ist ein bisschen primitiv. Nicht das andere. Hare Krishna. Ja, auf dieser Stufe. Oh, wenn wir davon doch nur einen kleinen Schatten spüren könnten im Herzen. Wir sehen was und sehen sofort, das geht ja von Krishna aus. Das ist von Krishna. Und wir sehen Krishna in dem. Das ist Krishna-Bewusstsein. Prabhupada hat das einmal beschrieben und hat gesagt, der Bodhi sieht, da ist ein Kind, aber das ist ja Krishnas Kind. Das ist ein Tier, das ist Krishnas Tier. Da ist Geld, das ist Krishnas Geld. So sieht er die Bodhi, nicht? Weil er den Ursprung von allem sieht und nicht die bedeckende, täuschende Energie Mayas, die alles wegführt und trennt von Krishna. Und das passiert halt auf einer Stufe. Das kann man eben nicht imitieren. Da muss man jetzt wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist, auf deiner Stufe, ich kämpfe mit meinen Anathas, da muss man halt mit den Anatha Nivritti praktizieren, frei werden von den Bedeckungen, nicht solide Arbeit machen, um als nächstes zu Nishta zu kommen, Stetigkeit im hingebungsvollen Dienst und dann von Nishta geht's dann zu Ruchi, dieser Wohlgeschmack. Das ist diese solide Hausarbeit, die so schön bei Prabhupada durchkommt, nicht bei Prabhupadas Präsentation des Krishna-Bewusstseins. All diese Hausarbeit, die sehr schön wird durch die, wenn man Krishna-Katha hört. Und diesen Impuls von Krishnas Gegenwart spürt. Nicht? Ram Gopal fragt, inwieweit Krishna das Karma bei jedem Devotee nimmt. Sieh mal, dieses mit den... Ein Devotee, das ist ein... Den kann man... Da muss man sich sehr vorsichtig bemühen. Den kann man nicht nach nach so einfachen Gesichtsmaßen bedecken. Also ich möchte davon abraten, ein Devotee nur nach Zahlen, nach Ziffern, nach wie viel macht er und so weiter. So, da kann man sich unglaublich täuschen. Also unglaublich täuschen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ein besserer Devotee ist, der weniger Runden chantet. Das ist auch nicht wahr, die Regel. Nicht? Also das, wer ein Devotee ist, für uns als Devotee ist es das Beste anzunehmen, jeder ist ein Devotee, der den heiligen Namen chantet. Das ist eine Definition. Nicht? Das ist sehr, sehr wichtig. Also viele meiner Gottbrüder haben das sehr schön festgestellt, dass die Zukunft unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein wird wirklich daran sein, Yagya-Purusha, oh Hellwacher unter den Devotees. Wie ist das Wort? Magnanimity? Diese Großzügigkeit zu walten zu lassen. Lord Chaitanyas Bewegung ist wirklich eine Bewegung, oder Lord Chaitanyas Wirken ist wirklich eine der absoluten Großzügigkeit und der Freigebigkeit. Lord Chaitanya stellt nicht diese Fragen, wie viel, wie oft, wie lange und so weiter. Und viele Devotees haben gesagt, also mir geht das immer, da gibt es dieses tolle, im Computer kann man das sehen, genau was das ist, weiß ich jetzt nicht, aber so eine Video mit so einer Scheibe, da tut man so eine CD rein und dann sieht man das alles im Computer, von der Installation von Panchatattva. Ich möchte euch bitten, schaut euch diese Installation an. Das ist nicht normal, was da geschieht. Das ist absolut spiritual. Warst du eigentlich da? Ach, du warst da. Das muss überwältigend gewesen sein, oder? Es ist wirklich, ich weiß, diejenigen, die über 10 Jahre im Krishna-Bewusstsein sind, werden entweder total ekstatisch oder bitter. Das habe ich immer rausgekriegt. Ob ihr nun die super ekstatischen seid oder bitter, macht nichts. Schaut euch diese CD an oder diese Videosache an. Da ist irgendwas geschehen mit Lord Chaitanyas Eintritt in diese Atmosphäre, die Erdatmosphäre. Ich habe auch so ein schönes Dokumentationsfotobuch da, was man sich da auch ausleihen kann von mir. Ich habe zwei, eins für mich und eins zum Ausleihen. Wenn man die wahrscheinlich nicht wiederkriegt, weil das so Nektar ist, das kann ich auch verstehen. Also da ist was Besonderes geschehen. Und ein Devotee hat das sehr schön ausgedrückt. Er sagte, die Mut von Panchatattva, von Lord Chaitanya, ist absolute Freigebigkeit. Und er sagte, das ist, was wir jetzt lernen müssen in der Hare Krishna Bewegung. Dieses, wisst ihr, dieses nicht messen wollen nach diesem äußeren Maßstab. Da macht man die Fehler des Jahrtausends mit. Das ist nicht mehr die Zeit. Also das war noch nie die Zeit. Aber das ist einfach unheilbringend, diese Methode. Für bestimmte Dinge wie den rituell vorgeschriebenen Puja-Dienst muss man sehen, dass die auf den Altar gehen, entsprechend ihren Gelübden treu leben und ihren Einweihungen treu. Das ist ja, aber das wird jetzt nicht so öffentlich gemacht. Da gibt's ja unsere Head Pujaris und die können das im liebevollen Gespräch mit den Devotees klären und so weiter. Das ist klar. Wir haben ja eine Tradition. Aber das ist nicht für uns. So kann sich auch das Krishna-Bewusstsein nicht verbreiten. Dies ewige Westliche in Kategorien tun und der so viel und der kriegt so viel Barmherzigkeit wahrscheinlich und der, das ist einfach nicht die Lord Chaitanyas Sicht. Also man merkt, dass wie Lord Chaitanya aufgetreten ist, der hätte ja ohne weiteres ein Sieb für seine Barmherzigkeit einstellen können, kein Problem. Der hat aber alle Leute umarmt. Der hat nicht gefragt, wie sind deine Gepflogenheiten zu Hause, was machst du dann mit den vier regulierenden Prinzipien, wenn die Sonne untergeht und so, nicht? Der hat einfach die Leute diese Mercy gegeben. Und ich glaube, das muss die Bewegung lernen, für Krishna bewusst sein. Das muss jeder Einzelne auch lernen, der mit diesem Schwung, diesen Mercy-Strom, der durch diese Welt immer geht, Gottes Barmherzigkeit, der damit ein Teil sein will. Wer sich aber da aus dem Strom auskoppelt und in diese Beurteilungssache reinkommt, der wird nicht dabei sein bei Lord Chaitanyas Revolution. Der wird irgendwo da im bitteren Bereich sein. Also ich bin da ganz fest von überzeugt. Das ist einfach nicht das ist einfach nicht Chaitanya Bhakti. So, ich kann jetzt, also so würde ich deine Frage auch beantworten. Aber bitte schaut euch diese VCD an mit kritischem Auge, also einfach, nee, kritisch wollte ich nicht sagen, mit beobachtendem Auge. Das ist einfach außergewöhnlich, was da geschehen ist. Ich habe in dieser Zeit, weil ich wollte da natürlich sehr gerne auch hin und die Devotees hatten mich, stell dir das mal vor, ich hätte der Master of Ceremonies sein dürfen. Ich rede doch so gerne, ihr wisst das ja, und tu das so arrangieren und so. Das hätte ich als Service für Lord Chaitanya machen können. Da hätte ich mich ja drum gerissen, so ein Seva. Aber ich habe einfach verstanden, Lord Chaitanya hat einen anderen Plan. Und dann habe ich in dieser Zeit sehr viel über Lord Chaitanya meditiert und gelesen und gebetet zu ihm. Gauradasti kripalu ratna naparo Gauraya prityam bhavam Gaure gauravaracharami bhagavan Gaura prabho rakshaman. Bitte beschütze mich, Gaura. Das ist das Gebet. Und da merkt man einfach, wenn man in diese Gaura-Energie reingeht, von unserem Herrn Gora, aber dem ursprünglichen Herrn Gora. Das ist einfach, das geht ab um bedingungslose Liebe und bedingungslose Geben. Und diese Yagapurush Prabhu weiß immer das englische Wort so gut. Magnanimity. Ja, das weißt du eben, dieses Wort. Nein. Diese Großzügigkeit oder Freigiebigkeit oder dieses nicht abwägende Austeilen von Gunst und Wohlwollen und so weiter. Das ist wirklich das beschreibt Lord Chaitanya. Das ist seine Sache. Und das, da müssen wir jetzt uns einschwingen. Da müssen wir jetzt uns aufschwingen, sagt man. Ich war mal bei so einer esoterischen, so einem super ESO-Kongress und da hat eine sehr nice ESO-Dame, also eine Koryphäe des ESO-Lebens, Chris Grimson oder so, Chris, sehr bekannt. Schwimmt mit den Delfinen, Delfingeburten oder Geburt bei den Delfinen, hat sie ihre Kinder geboren und so. Sehr feinfühlige, die sagte davon, die sprach so davon, dass es möglich ist, dass für den Menschen der Zukunft, der muss sich auf eine höhere Schwingungsebene bringen. Und ich hörte das so an. Und dann mussten wir so die Augen zumachen und sie war so nett, sie hatte vorher bei uns mit mir so geklönt und dann hatte sie mich eingeladen und ich komme dann natürlich auch, ist ja klar. Und dann mussten wir uns so aufschwingen innerlich und irgendwie so die Atome zum anderen andersrum kreisen bringen. Also da gab es so eine bestimmte Methode und ich habe gesagt, es ist schön, ist gut gewollt sicherlich, aber wie will man da eingreifen in den atomaren Sachen? Ich, aber mit dem Prinzip, sich aufzuschwingen, bin ich schon gerne dafür. Wir chanten einfach ordentlich. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Da habe ich ihr dann gesagt, also geht das auch mit dem Chanten? Sie, klar, sagt sie, das ist das Beste, aber das kann man nicht sagen. Ja, für also in meiner Rolle. Ne? Da denken sie alle, ich bin bei euch. Und da ist mir das zum ersten Mal so aufgefallen, wie die das so sagte. Und das stimmt schon. Sie meint natürlich auch die Mentalität und so, das muss alles liebevoller werden, sich so höher die Schwere. Ihr könnt euch das ja vorstellen, wie die Esoteriker das meinen. Und als ich jetzt diese Sache da sah, diese Wogen der spirituellen Energie, die da vom Altar über die Leute schwappten, das sah man ja, selbst im Video sah man das, da wurde mir einfach klar, wir müssen an dieser Energie teilnehmen. Als Vaishnavas. Keine Düsterlinge sein. Ne? Düsterlinge, das heißt, unser Geist auf die materielle Energie richten, sondern man muss das ein bisschen aufschwingen. Krishna. Gut. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich glaube, jetzt haben wir genügend Zeit aufgewandt für diese Vorlesung. Oder sind irgendwelche Fragen noch von unseren Devotees? Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch und eine wunderschöne Zeit. Ich werde versuchen, Freitag hier loszufahren, da wir ein sehr, sehr großes Projekt mit der Vedenakademie machen, also ein unglaubliches Preaching-Konzept und da ein bisschen dran arbeiten. Aber ich komme dann wieder wenn hier ein Seminar ist, ein Ayurveda-Seminar, das wird, glaube ich, von vielen von uns schon mit großer Freude entgegengesehen. Und wir kriegen dann auch ein, klappt das? Wir haben da ein Sanskrit-Acharya zu Gast. Glaube ich, diese, weißt du noch, klappt das, dieser Keshava? Ich würde ihm mal vorschlagen, dass wenn er uns auf der Landkarte sucht, wir liegen auf dem Weg nach Paris. Das ist hat mehrfache Sanskrit-Titel. Das ist bestimmt hochinteressant für dich, den zu treffen. Ja, der hat sich ja angemeldet, nicht, dass wir den... Please feel free to make all accommodations, haben sie geschrieben. Also so Inder. Hat er auch einen Vraj-Touch? Kommt er von Vraj? Hoffentlich. Gut, alles Liebe und alles Gute. Ich hoffe, dass ich euch geistig erreichen konnte. Wenn ich was falsch gesagt habe, vergebt mir. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi.